NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon, ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Und das sind unsere Themen. Nach dem schlechten Ergebnis für Andrea Nahles bei der Wahl zur neuen SPD-Vorsitzenden stärkt ihr die Parteispitze heute demonstrativ den Rücken. Aber reicht das? Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Außerdem, einer der mutmaßlichen Attentäter von Paris wurde zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Bestechungsverdacht gegen Mitglieder des Europarates. Der US-Milliardär Bloomberg übernimmt die US-Zahlungen für das Pariser Klimaabkommen. Und die britische Herzogin Kate hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Ein Stoßseufzer der Erleichterung ging da gestern durch die Führungsriege der SPD auf dem Sonderparteitag in Wiesbaden. Die neue Parteivorsitzende Andrea Nahles hatte zwar nur 66% der Stimmen bekommen, aber immerhin, Mehrheit ist Mehrheit. Und damit sollte ein Jahr der politischen Niederlagen und ein Jahr des Streits um den erneuten Eintritt in eine Regierungskoalition beendet werden. Heute, am Tag danach, war die Zeit der politischen Analyse. Wie tief ist der Riss, der durch die Partei geht? Und was bedeutet das schlechte Wahlergebnis für Nahles, für die Partei? Thorsten Huhn über die Debatte in Berlin.
Die Führung der SPD hat sich nach dem mageren Wahlergebnis für die neue Vorsitzende deutlich hinter Andrea Nahles gestellt. Parteivize Ralf Stegner sagt im ZDF, wenn die Partei im Umfragetief sei, könne man kein 80% Ergebnis erwarten.
Es sind unruhige Zeiten, wir hatten schwierige Monate und da gibt es keine 90% Ergebnisse. Das kann man auch nicht erwarten.
Nahles werde auch das Vertrauen derer gewinnen, die gestern nicht für sie gestimmt hätten, zeigte sich Stegner überzeugt.
Ich glaube nicht, dass die SPD zerrissen ist. Auch diejenigen, die zum Beispiel gegen die Große Koalition gestimmt haben oder die ja Arbeit gesagt haben, die machen sich doch Sorgen, was wird aus unserer SPD. Und bei uns wird mit Leidenschaft diskutiert über das, was jetzt nötig ist.
SPD-Vize Malu Dreyer erklärte, Nahles habe genug Rückenwind. Auf dieser Grundlage könne sie sehr gut arbeiten. Juso-Chef Kevin Kühnert sagte, für den Erneuerungsprozess in der SPD brauche es neben Nahles viele andere. Er forderte seine Partei auf, in der Großen Koalition gelegentlich auch mal den Mund aufzumachen. Zu den Gründen für die Unzufriedenheit vieler SPD-Mitglieder meinte Kühnert:
Unterschiedliche Mitglieder stören sich an unterschiedlichen Vorgängen, an Personalauswahlprozessen, an inhaltlichen Positionierungen. Das ist nicht immer deckungsgleich und das macht es vielleicht auch so schwer, dieses Dilemma aufzulösen, weil es an vielen Stellen in der SPD so eine ein bisschen diffuse Unzufriedenheit gibt, der man gar nicht so einfach etwas entgegensetzen kann.
Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil mahnte seine Partei zur Geschlossenheit. Wenn die SPD jetzt permanent nur nach innen schaue und streite, dann seien die Erfolgsaussichten überschaubar, meinte Weil. Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping forderte die SPD zu einer anderen Politik auf.
Wenn der Slogan SPD erneuern mehr sein soll als ein reiner PR-Gag, dann finde ich, muss die SPD und muss Andrea Nahles jetzt liefern. Und das heißt, die SPD muss der jetzigen Bundesregierung einen sozialen Stempel aufdrücken und sie muss den Koalitionsvertrag auch mal immer wieder nach links ausreizen, anstatt einfach nur zuzusehen, wie die Union ihn nach rechts ausreizt.
Grünen-Chefin Annalena Baerbock begrüßte, dass die SPD zum ersten Mal eine Frau zur Vorsitzenden gewählt hat. Zur Politik der Sozialdemokraten sagte sie:
Wir freuen uns zudem auf einen Wettstreit um die Zukunftsprojekte in diesem Land. Weil es ist klar, dass wir in den vergangenen Jahren auch als demokratische Parteien bei der ganzen Frage, was passiert eigentlich bei der Globalisierung, was passiert eigentlich bei der Digitalisierung, diese Bundesregierung das einfach so passieren lassen hat.
Auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner äußerte sich zur Lage der SPD. Es gebe keine Schadenfreude bei der FDP hinsichtlich des Verlaufs und des Ergebnisses des SPD-Parteitags, sagte Lindner.
Wir wünschen uns eine starke Sozialdemokratie, weil Wettbewerb das Geschäft belebt.
Soweit der Bericht von Thorsten Huhn. Also, alles wie gehabt nach diesem Machtwechsel an der SPD-Spitze? Nein, meint unser Kommentator Jörg Seiselberg.
Es geht schon wieder los mit der Tendenz, alles schön zu reden in der SPD. Viele Erklärungen am Tag danach haben die Grundbotschaft, es sei alles halb so schlimm, das schlechte Ergebnis für Andrea Nahles zu verkraften. Schließlich habe es ja auch eine Gegenkandidatin gegeben und als Oskar Lafontaine mal ein ähnlich schlechtes Ergebnis eingefahren habe, stellte die SPD 3 Jahre später den Kanzler. Meine Güte, derartige Erklärungen lassen nur einen Schluss zu. Viele in der SPD-Führung wollen die Botschaft nicht wahrhaben. Das bescheidene Ergebnis für die neue Parteichefin war eine Ohrfeige, und zwar für die gesamte Parteispitze. Wenn ein Drittel der Delegierten der neuen Chefin die Gefolgschaft verweigert, dann kann man das nicht schulterzuckend abtun. Die Botschaft muss lauten: Wir haben verstanden. Wir haben verstanden, dass die Basis erzürnt ist über die Konflikte der vergangenen Wochen in der Parteispitze. Die Politischen wollten auch über die versprochene, aber noch kaum spürbare Erneuerung. Genau die muss jetzt möglichst schnell beginnen. Die Basis sehnt sich nach Klartext, nach offenen Debatten, nach dem Gefühl, ernst genommen und eingebunden zu werden. Das Abstrafen der neuen Vorsitzenden war ein Hilferuf, der sich auch in den Stimmen für die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange ausdrückt. Deren größte Leistung ist es, durchgehalten zu haben, obwohl die Parteiführung sie in den vergangenen Wochen mit einer demonstrativen Missachtung gestraft hat, die an innerparteiliches Mobbing grenzte. Lange hat eine bemerkenswerte Zähigkeit bewiesen, sich in Wiesbaden mit ihrer unerschütterlichen Coolness Respekt und durch ihre Besuche in vielen Ortsvereinen auch Sympathien an der Basis erarbeitet. Inhaltlich aber blieb sie bis zuletzt dünn bis sehr dünn, was das Ergebnis für Nahles noch magerer erscheinen lässt. Nicht auszudenken, wie es die Partei hätte zerreißen können, wenn eine stärkere Kandidatin oder ein stärkerer Kandidat sich nach vorne gewagt hätte. An Andrea Nahles ist es jetzt zu beweisen, dass sie auch nach rumpeligem Start eine gute Parteichefin werden kann. Ihr Auftritt gestern und ihre Schlussfolgerung aus dem Ergebnis, Stichwort an die Arbeit, lassen hoffen. Andrea Nahles hat in Wiesbaden gezeigt, dass sie durchaus ein Gespür für den richtigen Ton besitzt, auch anderes beherrscht als den Kampf- und Beißmodus. Das Innenleben der SPD kennt sie sowieso wie keine andere. Dialogfähigkeit bescheinigen ihr Selbstgenossen wie Kevin Kühnert, die nicht zu ihrem Fanclub gehören. Alles zusammen könnte ihr bei den derzeit wichtigsten anstehenden Aufgaben helfen, die in den vergangenen Monaten aufgerissenen Gräben in der SPD zu schließen, die Sprachlosigkeit zwischen der Führung und weiten Teilen der Parteibasis zu überwinden und politische Positionen zu entwickeln, die die Sozialdemokraten unverwechselbar und im besten Fall auch unverzichtbar machen. Könnte die neue SPD-Chefin im Zweifelsfall auch mehr? Die Diskussionen, ob Nahles das Zeug zur Kanzlerkandidatin hat, sind derzeit albern. Aktuell geht es schlicht darum, den schleichenden Gang der Sozialdemokraten in die politische Bedeutungslosigkeit zu verhindern und die Partei wieder halbwegs auf Augenhöhe mit der Union zu bringen. Mit dieser Aufgabe dürfte die erste Frau an der SPD-Spitze zunächst einmal ausgelastet sein.
Sie hörten einen Kommentar von Jörg Seiselberg und das ist NDR Info und WDR 5. Vor 2,5 Jahren, an einem Abend im November 2015, zogen schwer bewaffnete Terroristen durch die Straßen von Paris und schossen wild um sich. 130 Menschen starben. Heute wurde einer der mutmaßlichen Täter in Brüssel zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Allerdings nicht wegen der Anschläge in Paris, sondern wegen eines Angriffs auf Polizisten, die ihn auf der Flucht aufgespürt hatten.
Das Urteil ist heute das Thema in den belgischen Nachrichtensendungen. Der Terrorist Salah Abdeslam und ein Mitangeklagter wurden zu 20 Jahren Haft verurteilt. Das ist die Höchststrafe, die die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass den beiden Angeklagten versuchter Polizistenmord mit terroristischem Hintergrund und illegaler Waffenbesitz nachgewiesen werden konnte. In dem Prozess ging es jedoch nicht um ihre Beteiligung an den Terroranschlägen von Paris und Brüssel, sondern um eine Schießerei mit der Polizei in einem Brüsseler Vorort Mitte März 2016. Dabei waren 3 Polizisten verletzt und ein Verdächtiger getötet worden. Ich bin sehr zufrieden mit dem Urteil, sagte die Anwältin eines Polizisten. Ein Satz sei für sie besonders wichtig gewesen. Und zwar, dass die Terroristen mit Kriegswaffen auf die Polizisten geschossen hätten. Das ist eine extreme Straftat der Terrororganisation Islamischer Staat gegen unseren demokratischen Rechtsstaat, so die Anwältin. Die Anklagebank im Brüsseler Gerichtsgebäude, sie blieb heute leer. Weder der Hauptangeklagte Salah Abdeslam noch der Mitangeklagte waren zur Urteilsverkündung erschienen. Sie hatten sich durch ihre Anwälte vertreten lassen. Der 28-jährige Franzose Abdeslam sitzt in Frankreich in Untersuchungshaft. Kritik am Urteil kommt vor allem von seinem Anwalt. Nun ja, es ist ein Urteil und ich werde es respektieren, aber ich habe einige Kritikpunkte, sagte Sven Marie. Man werde sehen, ob Salah Abdeslam dagegen in Berufung gehen wolle.
Mais je pense qu'il y a, à mon sens, des choses à dire et il faudra voir si Salah Abdeslam souhaite aller en appel.
Abdeslam war lediglich zum Prozessauftakt im Februar im Brüsseler Gerichtssaal erschienen. In der Verhandlung zeigte er sich unkooperativ. Er stand nicht auf, als die Richter den Saal betraten und antwortete nicht auf ihre Fragen. Der Hauptangeklagte las lediglich eine kurze Erklärung vor.
Ich schweige. Und mein Schweigen macht mich weder zum Schuldigen noch zum Kriminellen. Es gibt wissenschaftliche Beweise in der Akte. Ich möchte aufgrund dieser Fakten beurteilt werden.
Viele Angehörige der Opfer empfanden Abdeslams Schweigen als Respektlosigkeit und Provokation. Für uns ist es sehr wichtig, dass der terroristische Hintergrund in dem Urteil zum Tragen kommt und dass die Verbindung zwischen den Terroranschlägen von Paris und Brüssel deutlich gesehen wurde, sagt ein Anwalt der Opferangehörigen.
Le contexte terroriste a été reconnu, ça c'est un élément important. Le fait aussi qu'il y ait des liens entre Paris et Bruxelles.
Das heutige Urteil ist der erste Schritt. Die Schießerei im Brüsseler Vorort gilt als ein kleiner Teil in der gesamten Geschichte der Terroranschläge. Die großen Prozesse wegen der Attentate in Paris und Brüssel, sie werden erst noch kommen.
20 Jahre Haft für einen der mutmaßlichen Paris-Attentäter, Karin Bentsch berichtete. Verräter sind nicht gerade beliebt, auch nicht in der Geschäftswelt. Aber es gibt Fälle, in denen das Interesse der Öffentlichkeit wichtiger ist als die Gewinne der Firma. Vor allem, wenn in dem Unternehmen gegen Gesetze verstoßen wird. Das beste Beispiel dafür ist die Veröffentlichung der Panama Papers mit ihren Informationen über Politiker und ihre Steuertricks. Die EU-Kommission will solche sogenannten Whistleblower, also die Hinweisgeber, jetzt besser schützen. Malte Pieper berichtet.
Frans Timmermans, der Vizepräsident der EU-Kommission, ist durchaus ein Freund von Pathos. Also zumindest immer dann, wenn es dem Katholiken aus den Niederlanden angemessen erscheint. Immer dann bemüht er sich, möglichst viel rhetorischen Weihrauch im schnöden EU-Pressezentrum abzubrennen.
If people with insider knowledge,
viele der jüngsten Skandale wären nicht ans Licht gekommen, hätten Hinweisgeber nicht den Mut gehabt, sie zu melden. Denken Sie nur an die Panama Papers, LuxLeaks, den Dieselskandal oder zuletzt Cambridge Analytica. Die ja mit Facebook-Daten kräftig mehr oder weniger legal herumgefuhrwerkt hatten. Künftig muss nach dem Willen der EU gelten, keine Strafe dafür, das Richtige zu tun, sprich auf deutliche Missstände hinzuweisen. Die EU-Kommission schlägt deshalb eine umfangreiche Richtlinie vor, die, würde sie von den Mitgliedstaaten komplett umgesetzt, ein epochaler Schritt wäre. Die Whistleblower stünden dann, nach Einschätzung vieler Experten, tatsächlich wesentlich mehr auf der sicheren Seite als heute. Unsere Vorschläge schützen Leute, denen negative Konsequenzen drohen könnten aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses. Nicht nur Angestellte, sondern auch Selbstständige, Praktikanten oder Bewerber.
Contractors, interns and job applicants.
Nach dem Willen der EU-Kommission soll es künftig ein dreistufiges Verfahren geben. Im ersten Schritt sind alle etwas größeren Unternehmen, alle Firmen mit mehr als 50 Mitarbeitern verpflichtet, interne Meldekanäle für Whistleblower einzurichten. Gleiches gilt für die öffentliche Verwaltung. Fällt einem Mitarbeiter also auf, dass es irgendwo stinkt, dann soll er sich zunächst intern bemerkbar machen. Erst wenn es da keine Reaktion gibt, kann er sich an die zuständigen Aufsichtsbehörden wenden, die ihm antworten müssen. Nur wenn das auch nicht geschieht, binnen kurzer Zeit nur dann, kann der Whistleblower die Öffentlichkeit, die Medien einschalten. Wird er anschließend rausgeschmissen, folgt ein juristisch höchst spannender Schritt. Denn sein Unternehmen darf die Kündigung nur aufrechterhalten, wenn es beweisen kann, dass der Rausschmiss nichts mit dem Geheimnisverrat zu tun hat, nichts mit dem Whistleblowen. Kommissionsvizepräsident Timmermans gibt sich sicher, effektive interne und externe Meldekanäle bei privaten Unternehmen, aber auch öffentlichen Einrichtungen werden entscheidend dazu beitragen, Misswirtschaft früh aufzudecken oder von vornherein zu verhindern. Es wird die Art, wie Organisationen arbeiten, deutlich besser machen. Bis die heutigen Vorschläge aber in Kraft treten können, ist es noch ein weiterer Weg. Zunächst folgen unter anderem Verhandlungen der EU-Kommission mit den Regierungen der Mitgliedstaaten. Die meisten von ihnen, auch Deutschland, hatten sich bislang nicht unbedingt, na sagen wir mal, verausgabt, optimale Rahmenbedingungen für Whistleblower zu schaffen. Vize-Kommissionspräsident Timmermans wünscht sich jedenfalls ein Ende der Gespräche noch vor der Europawahl in einem Jahr. Ob das gelingt, ist allerdings offen.
Der Europarat ist die älteste politische Organisation europäischer Staaten. Gegründet wurde sie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Abgeordneten sollen vor allem darauf achten, dass die Menschenrechte in den Mitgliedsländern eingehalten werden und Wahlen fair ablaufen. Jetzt sind einige Mitglieder dieses altehrwürdigen Gremiums in den Verdacht geraten, bestechlich zu sein. Darunter auch Deutsche. Kai Küstner berichtet.
Die ehemalige Sowjetrepublik Aserbaidschan scheint mit ihrer sogenannten Kaviar-Diplomatie durchaus Erfolg gehabt zu haben. Es habe innerhalb der Parlamentarischen Versammlung des Europarats eine Gruppe von Personen gegeben, die zum Vorteil Aserbaidschans gearbeitet habe. Zu diesem Schluss kommt ein über 200-seitiger Untersuchungsbericht. Es gebe den starken Verdacht, dass ehemalige und heutige Abgeordnete der Versammlung in Bestechungsaktivitäten verwickelt gewesen seien, heißt es in dem Text. Die Untersuchung war gestartet worden, nachdem Vorwürfe laut wurden, durch Geldgeschenke, Einladungen in Luxushotels und andere Zuwendungen habe sich die autoritäre Regierung in Baku das Wohlwollen der Parlamentarier erkauft. Wir verurteilen alle Praktiken scharf, die einen Schatten auf die Glaubwürdigkeit dieser Versammlung werfen. Darüber hinaus sahen wir die Notwendigkeit für mutige Schritte, indem wir eine eingehende, unabhängige und externe Untersuchung durchführen ließen, alle Korruptionsvorwürfe betreffend. Erklärte jetzt der Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, Michele Nicoletti. Der Report belastet auch deutsche Abgeordnete schwer. Namentlich genannt wird etwa Eduard Lindner, der bis 2010 Mitglied der Versammlung war und als Aserbaidschan-Lobbyist galt. Über 800.000 Euro soll der CSU-Politiker den Untersuchungsergebnissen zufolge von dem Land erhalten haben. Ausgezahlt über Briefkastenfirmen in Großbritannien. Von Lindner führt laut Untersuchungsbericht eine heiße Spur direkt zu der CDU-Politikerin und Bundestagsabgeordneten Karin Strenz. Die war bei Lindners Beraterfirma beschäftigt, gab aber an, nichts von einer Finanzierung durch Aserbaidschan gewusst zu haben. Strenz gehörte zu jenen Abgesandten, die ausersehen waren, die Parlamentswahlen in dem Land 2015 zu beobachten. In dem Bericht werden Zeugen zitiert, die von verdächtigem Verhalten der Politikerin am Wahltag berichten. So habe sich Frau Strenz geweigert, sich dem offiziellen Team anzuschließen, habe ihre Erkundungen allein durchgeführt und sei zudem später mit Einkaufstüten gesichtet worden. Fest steht für die Untersuchungskommission, dass Strenz gegen den Verhaltenskodex der Parlamentarischen Versammlung verstoßen habe. All jene mit demselben Befund fordert das Büro der Parlamentarischen Versammlung dazu auf, ihre Abgeordnetenaktivitäten mit sofortiger Wirkung ruhen zu lassen. Aserbaidschan ist, genau wie alle EU-Staaten und auch Russland oder die Türkei, Mitglied im Europarat. Laut Transparency International konzentriert sich in dem autoritär regierten Land jedoch die Macht in den Händen einer kleinen Elite, was die Grenze zwischen Politik und Geschäft verwische.
Die CDU-Abgeordnete Karin Strenz hat inzwischen auf die Vorwürfe reagiert und gesagt, sie sehe keinen Grund, ihr Mandat im Bundestag aufzugeben. Maike Gross berichtet.
In einem Statement äußerte sich Strenz zum öffentlich vorliegenden Bericht. Die CDU-Politikerin erklärte, weder im entscheidenden Teil des Berichts noch im zusammenfassenden Ergebnis fänden sich Erörterungen zu ihrer Person im Zusammenhang mit Lobbyismus und Korruptionsvorwürfen. Allerdings wirft ihr der Untersuchungsbericht einen Interessenkonflikt vor. So habe Strenz es als Mitglied des Europarates und Wahlbeobachterin in Aserbaidschan versäumt anzugeben, dass sie Beratertätigkeiten für die Firma Line M Trade ausgeübt habe. Dem Inhaber der Firma, dem Ex-CSU-Bundestagsabgeordneten Lindner, wird Lobbyismus für das Regime in Aserbaidschan vorgeworfen. Dass das Geld aus Aserbaidschan stamme, habe der Inhaber ihr nicht gesagt, hieß es dazu von Strenz. Diese Darstellung zweifelt der Untersuchungsbericht allerdings an. Dort heißt es, spätestens 2015 hätte sie von den Beziehungen Lindners nach Aserbaidschan wissen müssen. Die Politikerin äußerte sich zudem zu den Vorwürfen, nicht persönlich zur Anhörung erschienen zu sein. Sie sei krank gewesen, aber jederzeit bereit gewesen, auch Nachfragen schriftlich zu beantworten.
Wir kommen noch einmal zurück in die Region um Aserbaidschan. Ein Nachbarland Aserbaidschans ist nämlich die ehemalige Sowjetrepublik Armenien. Dort in der Hauptstadt Jerewan protestierten die Einwohner schon seit Tagen gegen den neuen Ministerpräsidenten Serge Sargsyan. Dieser Ministerpräsident war nämlich bis vor kurzem Präsident Armeniens und hatte eigentlich versprochen, eben nicht Ministerpräsident werden zu wollen. Wegen dieses offensichtlichen Wortbruchs musste Sargsyan jetzt zurücktreten. Sabine Stör berichtet.
Am 11. Tag der Proteste in der armenischen Hauptstadt Jerewan hat Regierungschef Serge Sargsyan seinen Rücktritt angekündigt. Sargsyan habe eingeräumt, dass der Anführer der Proteste mit seiner Rücktrittsforderung recht hatte und er falsch lag, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax den Pressedienst der armenischen Regierung. Der 63-jährige Serge Sargsyan soll außerdem gesagt haben, ich wünsche unserem Land Frieden. Zuletzt waren in Jerewan Zehntausende auf die Straßen gegangen, friedlich, mit Fahnen und Rufen wie Sargsyan muss weg. Der russlandfreundliche Politiker steht für viele Armenier, für die schlechte Wirtschaftslage und die Korruption im Land. Die Polizei hatte allein gestern fast 300 Menschen zum Teil mit Gewalt in Gewahrsam genommen. Darunter auch den 42-jährigen Abgeordneten der Opposition, Nikol Paschinyan. Er hatte am 13. April zu einer friedlichen, samtenden Revolution aufgerufen. Hintergrund ist, dass Sargsyan in den Augen seiner Kritiker mittels einer Verfassungsreform an der Macht festhalten wollte. Bevor seine zwei Amtszeiten als Präsident von Armenien zu Ende ging, hatte Sargsyan so das Amt des Ministerpräsidenten deutlich aufgewertet. Gleichzeitig versprochen, das Amt nicht selbst einzunehmen. Das Versprechen hat er nicht gehalten. Kritiker behaupten, mit der Reform, die jetzt in Kraft trat, und dem Ämterwechsel wollte sich der neue Ministerpräsident praktisch zum Herrscher auf Lebenszeit machen.
Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Bürgermeister von New York, der Milliardär Michael Bloomberg, dem amerikanischen Präsidenten Trump in die Parade fährt. Trump hatte im vergangenen Jahr den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen. Jetzt kündigte Bloomberg an, den ausstehenden finanziellen Beitrag der Vereinigten Staaten aus eigener Tasche zu zahlen. Georg Schwarte berichtet.
Für den Milliardär Michael Bloomberg ist es finanziell keine Herausforderung, für den Umweltschützer Michael Bloomberg aber eine Herzensangelegenheit. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister, bekennende Klimaschutzanhänger und Fan des Pariser Klimaabkommens, zahlt jetzt aus eigener Tasche den amerikanischen Jahresbeitrag zum Pariser Klimaschutzvertrag, nachdem US-Präsident Trump im Juni 2017 ankündigte, aus dem zwei Jahre zuvor geschlossenen Abkommen wieder auszusteigen. Amerika hat sich verpflichtet und als Amerikaner, wenn jetzt die Regierung nicht Wort hält, müssen wir Verantwortung übernehmen. Ja, ich werde der Organisation einen Scheck schicken. 4,5 Millionen Dollar. Der Betrag eher symbolisch, die Geste nicht. Bloomberg sagte dem amerikanischen Nachrichtensender CBS, er hoffe, dass Trump seine Ansicht über Klimawandel und den Sinn des Pariser Abkommens noch ändere. Menschen, die nicht auf andere Menschen hörten und ihre Meinung nicht ändern könnten, seien nicht sehr intelligent, so Bloomberg. Trump habe zuletzt bewiesen, dass er seine Meinung sehr oft ändern könne. Bloomberg hatte bereits kurz nach der Ausstiegsankündigung von Donald Trump eine eigene Initiative gestartet und Städte, Bundesstaaten und große US-Unternehmen an Bord geholt, um die von den USA ursprünglich zugesagten Klimaschutzziele auch ohne die Hilfe der Regierung in Washington erreichen zu können. Gerade erst hatte UN-Generalsekretär Guterres den 76-jährigen Multimilliardär Bloomberg außerdem zu seinem Sondergesandten für Klimaschutz ernannt.
Die Hannover Messe ist jedes Jahr die Gelegenheit der deutschen Industrie zu zeigen, was technisch möglich ist. Diesmal stehen die Digitalisierung und die Vernetzung der Produktionsabläufe im Mittelpunkt. Partnerland ist Mexiko. Und deshalb ging es heute auch um den Welthandel. Oliver Jürgens berichtet.
Der Streit um Strafzölle der USA auf Stahl und Aluminium ist auch auf der Hannover Messe Thema. Nächste Woche, am 1. Mai, endet für die Europäische Union die Ausnahmeregel von den US-Schutzzöllen. Der Geschäftsführer des Zentralverbands der Elektrotechnik und Elektroindustrie ZVEI, Klaus Mittelbach, sieht seine Branche zwar nur indirekt betroffen.
Aber es ist natürlich ein klares Signal, dass man sozusagen den Heimatmarkt stärken will. Aber es ist keine Stärkung der Innovation, denn Innovation, das, was wir hier zeigen, funktioniert nur durch Zusammenarbeit. Wir bauen Brücken, keine Mauern.
Der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA, Thilo Brotmann, warb in Hannover für einen erneuten Versuch, ein Freihandelsabkommen mit den USA zu verhandeln. Kleiner als beim ersten Versuch, aber ähnlich nützlich.
Man hört auch aus den USA Signale, dass die auch wieder an das Thema ran wollen, weil es ist die logische Konsequenz, anstatt an einzelnen Zöllen rumzufrickeln. Das kann man ohnehin nicht beherrschen, es gibt nur eine Spirale rauf oder runter. Sollte man sich das gesamthaft ansehen und im Freihandelsabkommen endgültig regeln.
Dazu passt, dass am Wochenende die Meldung vom Durchbruch beim Freihandelsabkommen der EU mit Mexiko zu hören war. Mexiko ist in diesem Jahr Partnerland der Hannover Messe und zeigt sich auf der Industrieschau mit 160 Ausstellern. Seit der US-Präsident das nordamerikanische Freihandelsabkommen als schlechten Deal bezeichnet, den er neu verhandeln lässt, schaut sich Mexiko nach neuen Partnern um. VDMA-Hauptgeschäftsführer Brotmann befürwortet deshalb die Strategie der EU und Mexiko.
Die Mexikaner haben erkannt, dass sie im Grunde mit der alten verlängerten Werkbank Richtung USA ein gewisses Klumpenrisiko haben, insbesondere wenn Herr Trump da ist, sodass man jetzt viel weiter in der Welt spielt und sich auch neue und weitere Partner sucht, um die Abhängigkeit zu reduzieren. Und das ist der richtige Weg.
Doch für Deutschland bleibt trotz allem auch die USA ein wichtiger Handelspartner. Am Freitag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem Arbeitsbesuch ins Weiße Haus reisen. Dann wird sie mit US-Präsident Donald Trump sicher auch über das Thema Strafzölle reden.
Royalisten und andere Fans des britischen Königshauses waren schon seit Tagen völlig aus dem Häuschen. Herzogin Kate, die Ehefrau von Prinz William, war hochschwanger und kurz davor, ihr drittes Kind zur Welt zu bringen. Heute Mittag konnten sie endlich aufatmen. Thomas Spiekhofen berichtet aus London.
Um 1 Uhr Ortszeit heute Mittag in London war es soweit. Der Kensington-Palast gab per Twitter bekannt, dass Kate, die Herzogin von Cambridge und Frau von Prinz William, einen Sohn zur Welt gebracht hat. Kurz darauf verkündete auch ein Ausrufer die gute Nachricht vor den Türen des Krankenhauses. Ein Überbleibsel aus dem Mittelalter, als noch nicht alle lesen konnten.
Buckingham Palace!
Mutter und Kind geht es gut, hieß es noch in der Mitteilung des Palastes. Der Junge ist rund 3.800 Gramm schwer und die Queen auch schon informiert. Um kurz vor 6 heute Morgen waren Kate und Prinz William im St. Mary's Hospital im Stadtteil Paddington eingetroffen. Die Klinik, in der Kate auch schon ihre ersten beiden Kinder George und Charlotte zur Welt brachte, liegt nur 7 Minuten Autofahrt vom Kensington-Palast entfernt, dem Wohnsitz der Familie. Vor dem Krankenhaus kampierten zum Teil schon seit mehr als einer Woche Fans des Königshauses. Die Frage, die jetzt alle umtreibt, ist die nach dem Namen des neuen Prinzen. Aber da wird man sich wohl noch einen Augenblick gedulden müssen, sagt Königshausexperte Alistair Bruce. Für gewöhnlich muss dieser Name erstmal an der Königin vorbeikommen, bevor die Öffentlichkeit ihn erfährt.
Always is a routine that they tend to pass the name past the Queen first, and so that's why it always takes a bit of time before we hear a final name.
Fest steht dagegen, dass der Prinz den Titel His Royal Highness erhalten wird, und fest steht auch, dass er auf Rang 5 der Thronfolge in die Familienhierarchie einsteigt, zu Lasten seines Onkels Prinz Harry. Der nämlich rutscht ab auf Platz 6.
Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland beginnt am 14. Juni. Das ist zwar noch ein paar Wochen hin, aber die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Heute haben ARD und ZDF ihre Pläne vorgestellt, wie sie über diese Weltmeisterschaft berichten wollen. Astrid Korell hat sich das angehört.
Philipp Lahm weiß, wie es sich anfühlt, Weltmeister zu werden.
Ja, und nochmal ja! Deutschland ist zurück im Fußball im Weltmeister!
2014 holte er als Kapitän der DFB-Elf den Titel und auch bei der WM in Russland ist er dabei, für die ARD. Weltmeister im Gespräch heißt das neue Format im Ersten mit ihm und Moderatorin Jessie Wellmer.
Wir werden uns weniger der konkreten Spielanalyse als dem Drumherum widmen. Also wir werden so ein bisschen uns spannende, brisante Themen raussuchen. Philipp Lahm, der ist ja so nah dran noch an diesen Leuten, die alle da auf dem Platz stehen. Der kennt den Bundestrainer so in- und auswendig. Also der kann uns da so großartige Informationen liefern.
Philipp Lahm meldete sich heute bei der Pressekonferenz per Videoschalte.
Ich kann ein bisschen Einblicke geben, wie sich, glaube ich, die Spieler auch so vor so einem Turnier vorbereiten, wie sie sich fühlen vor bestimmten Spiele, K.O.-Spiele natürlich vor allem. Also ich glaube, das wird ganz interessant.
Zum Einsatz kommen aber auch andere Experten. Für die ARD Thomas Hitzlsperger, U21-Nationaltrainer Stefan Kunz und der ehemalige Trainer des VfB Stuttgart Hannes Wolf. Sie und die Moderatoren sind während der WM allerdings nicht in Moskau, sondern senden aus einem gemeinsamen Studio von ARD und ZDF in Baden-Baden. Für Moderator Matthias Obtenhövel ist das zwar ein ungewohntes Gefühl.
Aber ich bin auch völlig der Überzeugung, dass man das dem Zuschauer auch zumuten kann. Denn aufgrund der ganzen technischen Möglichkeiten sieht es ja so aus, als wenn wir mitten auf dem Spielfeld sitzen. Und da alle sparen müssen und auch die ARD, ist es klar, dass es viel mehr Sinn macht, wenn wir unsere Kräfte in Baden-Baden bündeln und dann aber auch viele eifrige Leute vor Ort haben.
Und in Hamburg werden nach den Spielen in der ARD die Moderatoren Micky Beisenherz und Jörg Thaddäus spätabends in ihrer Sendung Quartierer mit Gästen über die WM diskutieren.
Und jetzt kommen sie nochmal, die Deutschen, über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze. Tor! Tor!
Doch natürlich können die Fußballfans die WM auch in den ARD-Radiowellen verfolgen. Täglich von 5 Uhr morgens bis nachts um 1 berichten die Reporter direkt aus Russland. Etliche Spiele, etwa die der deutschen Mannschaft und alle Begegnungen ab dem Viertelfinale, werden live und in voller Länge übertragen. Es geht aber nicht nur um Fußball, sagt der WM-Programmchef des Hörfunks Oliver Frick.
Gerade in einem Gastgeberland wie Russland, wir werden uns ganz intensiv mit der Politik beschäftigen, mit der Wirtschaft, natürlich auch mit der unglaublichen Kultur der Russen, mit ihrem Benehmen abseits der Stadien, mit dem, was in den Städten losgeht. Also wir haben alles im Blick und das ist auch unsere Aufgabe in Russland bei dieser WM.
Das gilt auch fürs Fernsehen. Dort werden schon vor der WM Dokumentationen über Russland und die FIFA zu sehen sein.
Mit diesem Bericht von Astrid Korall geht das Echo des Tages heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.